ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Die Sperrzone von Tschernobyl. Gut 100 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Vor 40 Jahren gerät hier ein Reaktortest außer Kontrolle. Block 4 des Kernkraftwerks explodiert. Eine radioaktive Wolke zieht durch Europa. Es gilt als die schwerste Katastrophe in der Geschichte der zivilen Kernenergie. Heute, 40 Jahre später, ist die verstrahlte Sperrzone rund um das Kernkraftwerk von Tschernobyl alles andere als verwaist. Viele Soldaten sind hier stationiert, denn seit Russlands Großangriff ist die Sperrzone Frontgebiet.
Alle Einheiten sind in ständiger Kampfbereitschaft, ebenso wie unsere Flugabwehrtruppen. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz.
Und dennoch, in der Sperrzone arbeiten heute wieder rund 4000 Menschen im Schichtbetrieb. Es sind Wissenschaftler, Techniker, Ingenieure, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kraftwerks. Hinzu kommen Soldaten und Zivilistinnen und Zivilisten. Wer sind die Menschen, die trotz Krieg und Strahlung in der Sperrzone ausharren? Und wie groß ist die Gefahr einer neuen nuklearen Katastrophe? Strahlung, verminter Boden, Angriffe aus der Luft. Der Krieg hat die Sperrzone noch gefährlicher gemacht. ...2022 halten russische Soldaten die Sperrzone mehrere Wochen lang besetzt. Nach der Befreiung bleiben unzählige Minen zurück. Und heute nutzt die russische Armee das Gebiet als Einflugschneise für Drohnen- und Raketenangriffe. Eine besondere Gefahr, auch wegen des nach wie vor radioaktiv strahlenden Reaktorblocks, der hier vor 40 Jahren explodierte. Wir erhalten einen seltenen Einblick in das Innere des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Kaum ein Außenstehender darf hierher. Von den Wänden des alten Sowjetgebäudes bröckelt der Putz. In den düsteren Gängen hängt eine feuchte Kälte. Unter dicken Jacken müssen wir spezielle Schutzkleidung tragen. Immer wieder warnen uns Schilder an den Wänden vor Radioaktivität. Anatoli Sidorenko führt uns durch das Kraftwerk. Er ist Schichtleiter der Strahlenschutzabteilung von Tschernobyl.
Um nun den Block Nummer 4 zu betreten, müssen Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Sie müssen zur Schutzausrüstung auch Atemschutzmasken und Handschuhe tragen. Und Sie erhalten zusätzliche Strahlenmessgeräte.
Als wir näher an den zerstörten Reaktor kommen, schlagen die Dosimeter Alarm. Der Strahlenwert mehr als 700 Mal höher als der Durchschnittswert in Deutschland. Wir gehen an den Ort, an dem die Katastrophe 1986 begann. Der Kontrollraum von Reaktorblock Nummer 4. Noch heute steht hier das verbrannte Steuerungspult. Ein Loch klafft an der Stelle, an der einst der berühmte rote Knopf angebracht war. Er sollte den Reaktor im Notfall herunterfahren, doch eine fatale Kombination aus Konstruktionsfehlern und Fehlentscheidungen führte dazu, dass genau das Gegenteil passierte, der Super-GAU. Im alten Kontrollraum scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Düster und verlassen liegt er da. Doch im Kraftwerk herrscht ansonsten reger Betrieb. Heute arbeiten hier wieder etwa 500 Personen rund um die Uhr. Einer von ihnen ist der stellvertretende Chefingenieur Alexander Skomorochow.
Unsere Situation ist nicht ganz normal. Der Krieg wirkt sich auch auf unsere Arbeitsbedingungen aus. Wir haben begonnen, im Schichtdienst zu arbeiten. Ich wohne also nicht zu Hause, sondern bin hier und verbringe hier mehrere Tage hintereinander, Tag und Nacht. Nachts erhole ich mich und arbeite natürlich nicht, aber ich bin eben auch nicht zu Hause.
Bis zu 13 Tage am Stück arbeiten Alexander und seine Kollegen hier. Und genauso lange dürfen sie sich anschließend zu Hause ausruhen. Dann startet die Rotation erneut. Auch im Kontrollraum der neuen Schutzhülle wird rund um die Uhr gearbeitet. Das sogenannte New Safe Confinement wurde 2016 über dem alten Sarkophag errichtet und soll Strahlenauswirkungen zusätzlich eingrenzen. Ihor Tarikin arbeitet seit 16 Jahren im Kernkraftwerk von Tschernobyl. Der 37-jährige Elektroingenieur ist stolz auf seine Arbeit. Er muss ständig die technologischen Werte der Schutzhülle wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Luftdruck überwachen. Dafür hält er sich viel im Kernkraftwerk auf, wo ständig auch überwacht wird, welcher Strahlendosis sein Körper ausgesetzt ist.
Es gibt tägliche Strahlungswerte, die wir mit einem individuellen Dosimeter erfassen. Und natürlich übergeben wir am Ende der Schicht diese Werte zur Kontrolle. Dann verlassen wir den Arbeitsplatz, da es Arbeitszeiten und Grenzwerte gibt.
Entscheidend sei, sagt Ihor, die Strahlung so gering wie möglich zu halten. Denn mit Dauer und Dosis steigt das Risiko für seine Gesundheit. Doch seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist zur Gefahr der Strahlung eine zusätzliche gekommen. Die Sperrzone von Tschernobyl ist Einflugschneise für russische Angriffsdrohnen und Raketen. Und weil das Gebiet unmittelbar an Belarus grenzt, sind die Vorwarnzeiten besonders kurz.
Ich glaube, jeder hat Angst davor. Vor Angriffen, Raketen und Drohnen. Aber niemand im Land ist davor gerade sicher. Und die Schutzhülle des Reaktors ist auch nicht für solche Raketen- und Drohnenangriffe ausgelegt.
Während Ihor das sagt, heulen draußen die Sirenen, Luftalarm, wieder einmal. Drohnen und Raketen sind im Anflug auf die Ukraine. Doch in Sicherheit bringen können sich Ihor und seine Kollegen nicht. Der Betrieb im Kernkraftwerk, die Kontrolle der technischen Werte, muss jederzeit sichergestellt sein. Das betont auch Serhii Tarakanov, Generaldirektor des Kernkraftwerks von Tschernobyl.
Die Gewährleistung der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes ist ein fortlaufender Prozess. Wir können ein Kernkraftwerk nicht einfach stilllegen und dann gehen, denn die radioaktiven Stoffe verschwinden nicht einfach. Sie haben eine lange Halbwertszeit und strahlen weiter, egal ob wir da sind oder nicht. Wenn wir diese Anlagen jedoch verlassen, bedeutet das, dass die Normen für die Strahlensicherheit nicht eingehalten werden und sich die Lage nur verschlimmert.
Wie gefährlich die Situation ist, zeigt eine Drohnenattacke aus Februar 2025 auf die Schutzhülle des zerstörten Reaktors. Noch immer liegen Trümmerteile im Hof. Und die Schutzhülle konnte bis heute nicht vollständig repariert werden, sie ist undicht. An den Stellen des Einschlags dringt Regenwasser ein. Serhii Tarakanov ist besorgt.
Noch so ein Treffer, beispielsweise an der Schutzhülle, am New Safe Confinement, in einem etwas anderen Bereich, könnte zur Zerstörung des hier drin befindlichen Schutzbauwerks, des Sarkophags, führen. Oder ein Treffer des Lagers für abgebrannte Brennelemente, in dem derzeit mehr als 16.000 Brennelemente gelagert sind. Im schlimmsten Fall können so Bedingungen für eine nukleare Kettenreaktion der Kernspaltung geschaffen werden.
Das heißt, für eine neue nukleare Katastrophe. Trotz der Gefahr aus der Luft durch Drohnen und Raketen und trotz der radioaktiven Gefahr ist mehr und mehr Leben zurückgekehrt nach Tschernobyl. Tiere und Pflanzen erobern sich ihren Lebensraum zurück. Nicht nur Hunde leben in der Sperrzone. Seitdem vor 40 Jahren mehr als 300.000 Menschen ihre Heimat überstürzt und für immer verlassen mussten, haben sich sogar seltene Arten hier verbreitet, weiß Mikola Zabrodin. Heute lebe die letzte wirklich wilde Pferdeherde Europas genau hier. In einem Radius von 30 Kilometern um den havarierten Reaktorblock, berichtet der Ranger.
Wir begegnen Pferden, Rehen und Elchen, Luchsen, Wölfen, Bären. Alles in allem gibt es hier also jede Menge Tiere. Es gibt viele Vögel, den Seeadler und den Steinadler, der sehr selten ist. Aber zufällig gibt es ihn hier.
Zwar gäbe es Hinweise auf Mutationen, geringere Lebenserwartung und weniger Nachwuchs, doch dass der Mensch verschwunden ist, habe einen größeren Einfluss, sagt Mikola. Populationen würden sich erholen. Das zu beobachten, mache ihm Freude. Er liebe seinen Beruf in der Zone, trotz der schwierigen Umstände.
Für mich bedeuten Tiere alles. Ich mag Tiere, ich möchte sie beschützen, ich liebe sie, ich jage nicht gern. Ich zähle und beobachte sie, das macht mir Freude.
Sogar eine wilde Kuhherde lebe heute in der Sperrzone, erzählt Ranger Mikola. Die etwa 16 Tiere könnten sich überall aufhalten. In den Dörfern, in denen Büsche und Bäume die verlassenen Häuser mit jedem Jahr mehr verschlingen, in den Wäldern, den weiten Fluss- und Graslandschaften von Tschernobyl. Mikola Zabrodin streift durch das hohe Gras und sucht nach frischen Hufspuren. Zurückgelassen von den Menschen leben die Kühe mittlerweile in der vierten Generation unweit des Kernkraftwerks.
Niemand hätte gedacht, dass sie überleben würden. Aber sie haben nicht nur überlebt, sondern sich auch fortgepflanzt und sich gegen Raubtiere wie Wölfe und Bären verteidigt. Die Kühe sind heute völlig wild.
Die Lebewesen in der Sperrzone, Mensch und Tier, trotzen nicht nur der Radioaktivität. Unmittelbare Gefahr geht heute auch und vor allem von Russlands Truppen aus. Der Krieg ist auch hier in der Wildnis der Sperrzone allgegenwärtig, sagt Mikola. Erst vor wenigen Monaten seien drei seiner Kollegen getötet worden, weil sie bei ihrer Arbeit auf eine russische Mine gefahren sind. Denn weite Teile der Zone konnten nach dem Abzug der russischen Truppen noch nicht geräumt werden, sind weiterhin stark vermint. Das sei auch eine Gefahr für die Tiere.
Im Moment werden viele Tiere durch Minen in die Luft gejagt. Das ist sehr bedauerlich und schmerzhaft. Das Tier wuchs heran und nun ist es nicht mehr da. Explosionen machen ihnen Angst, Shahed-Drohnen machen ihnen Angst, die Flugabwehr macht ihnen Angst. Dass die Russen uns angegriffen haben, hat nichts Gutes gebracht, nur Unheil, sowohl für Menschen als auch für Tiere.
Doch Momente nah bei den Tieren geben Mikola Ruhe, sagt er. Dann wirke die Welt auch im Krieg für eine kurze Zeit beinahe friedlich. Damit solche Momente bleiben, Russland nicht noch einmal von Belarus aus in den Norden der Ukraine einfallen kann, dafür sollen sie sorgen. Ukrainische Soldaten auf dem Weg zu einem Trainingsgelände, versteckt in der Sperrzone. Kommandeur Anubis ist normalerweise im Donbass, im besonders heftig umkämpften Osten des Landes, im Einsatz. Die Stationierung in Tschernobyl habe ihre ganz eigenen Herausforderungen, erzählt Anubis.
Sich in der Sperrzone aufzuhalten, ist am schwierigsten. Die Strahlung wirkt sich in gewisser Weise auf die Soldaten aus, sie beeinträchtigt auch die Moral.
Doch der Einsatz der Männer hier ist wichtig. 2022 hatte Russland auch in Belarus Truppen gesammelt und fiel unter anderem vom Norden in die Ukraine ein. Von hier ist der Weg zur Hauptstadt Kiew nicht weit. Die Soldaten in der Zone rund um Tschernobyl sollen nicht nur einen erneuten Angriff abwehren, sondern auch die ständig über sie hinwegfliegenden Drohnen und Raketen, berichtet Soldat Andriy.
Alle Einheiten sind in ständiger Kampfbereitschaft, ebenso wie unsere Flugabwehrtruppen. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz. Das ist eine sehr, sehr große Belastung und eine sehr wichtige Aufgabe, die wir erfüllen.
Wichtig auch, um den sicheren Betrieb im Kraftwerk zu gewährleisten. Wo schon einmal eine russische Drohne die Schutzhülle des havarierten Reaktorblocks beschädigt hat. Andriy lebt mit seinen Kameraden von der Flugabwehr in einem verlassenen Gebäude in der Sperrzone.
Bei jedem Alarm höre ich dieses Stampfen der Kameraden, das Starten der Autos und das hektische Einladen, die Abfahrt. Das passiert ständig, bei jedem Alarm, tagsüber und nachts. Man kann sich vorstellen, was für ein Stress es für sie ist, die ganze Nacht über auf ihren Posten zu sein. Und man muss ständig konzentriert sein. Man darf nicht eine Minute lang unachtsam sein, denn jeden Moment kann etwas vorbeifliegen oder vorbeirauschen und man muss schnell handeln.
Ein Ende des russischen Angriffskriegs ist trotz diplomatischer Anstrengungen nicht in Sicht. Im Gegenteil. Bei den Menschen in der Sperrzone wächst die Sorge vor einem russischen Treffer im radioaktiv verseuchten Gebiet. Eine Gruppe Wissenschaftler auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz unweit des Kernkraftwerks. Sie versuchen mit ihrer Forschung, mögliche Risiken eines Raketen- oder Drohneneinschlags zu ermitteln. Ihr heutiger Einsatzort, eines der am stärksten verseuchten Gebiete in der gesamten Zone, erklärt Gennady Laptev. Er leitet die Mission des ukrainischen Hydrometeorologischen Instituts.
Dieser ehemalige Kühlteich ist eines der radioaktiv am stärksten verseuchten Gewässer der Welt. Denn wir stehen nur wenige Kilometer von dem beschädigten Kernreaktor entfernt.
Gennady Laptev und sein Team wollen an diesem Tag Proben aus dem Schlamm des Teichs nehmen. Mit einer schwimmenden Plattform fahren sie raus auf den See. Es ist ein aufwendiges Verfahren. Die Männer lassen Rohre mit Gewichten beschwert auf den Grund des Sees. Sie müssen dabei extrem vorsichtig vorgehen. Wenn sie zu viel Schlamm aufwirbeln, könnte das die Proben verfälschen. Im Schlamm des Teichs finden sich nicht nur Spuren des Reaktorunfalls von 1986. Auch Spuren von Bränden und Abrissarbeiten rund um den Reaktor können in den Ablagerungen nachgewiesen werden, erklärt Gennady. Kollege Grigori Derkatsch ergänzt:
Der Schlamm ist wie ein Archiv der Verschmutzung. Die Entstehungsgeschichte jedes Stausees. Man kann datieren, herausfinden, welches Jahr welcher Verschmutzung entspricht.
Für die Wissenschaftler sind solche Proben unverzichtbar. Denn im Schlamm dieses radioaktiv verstrahlten Teichs liegt eine Gefahr für Zehntausende, warnt Gennady Laptev.
Once we received an order to calculate what's going to happen with the Kyiv city, for instance.
Wir erhielten beispielsweise den Auftrag zu berechnen, was mit Kyiv geschehen würde, falls dieser Damm dort vorne brechen sollte. Wenn also russische Marschflugkörper oder schwere Drohnen ihn angreifen, beschädigen oder zerstören würden. Und das ganze verseuchte Wasser in den Hauptfluss überläuft und dann weiter Richtung Kiew fließt.
Nuklearverseuchtes Wasser in Kiew, das klingt wie ein Horrorszenario. Doch Gennady Laptev und sein Team halten es angesichts der ständigen Luftangriffe für durchaus denkbar. Hinzu kommt: Seit dem russischen Überfall fallen den Wissenschaftlern internationale Partner weg. Früher haben sie hier mit internationalen Teams gearbeitet, berichten die Wissenschaftler. Doch seit Russlands Großangriff bleiben sie weg, Gelder sind gestrichen und Projekte eingestellt worden. Was das bedeutet, spüren sie auch im Eco-Center mitten im Sperrgebiet. In dem großen Labor werden Proben ausgewertet, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der gesamten Zone sammeln. Die Daten zeigen die radioaktive Belastung in Luft, Wasser und Boden. Serhii Kireyev ist Direktor des Labors. Während der gut fünfwöchigen russischen Besatzung im Frühjahr 2022 seien nahezu alle Geräte, alle Technik durch russische Soldaten zerstört worden.
Einige Proben, einschließlich radioaktiver Lösungen, wurden ebenfalls gestohlen oder zerstört.
Der Schock darüber ist ihm bis heute anzusehen. Zwar haben europäische Partner zumindest die meisten Geräte im Labor ersetzt, es kann wieder gearbeitet werden. Doch die Arbeit sei mühsam, sagt auch die Laborassistentin Nina Matwitschuk. In einem weißen Kittel beschäftigt sie sich konzentriert mit Reagenzgläschen und Flüssigkeiten, als wir in ihr Labor treten. Die Laborassistentin trennt gemeinsam mit einer Chemikerin einzelne radioaktive Stoffe aus Proben, etwa Plutonium. So ließe sich genau bestimmen, wie stark Luft, Wasser und Boden in der Sperrzone belastet sind. Doch die Arbeit sei schwierig, sagt Nina Matwitschuk.
Jetzt ist alles ein bisschen anders. Wir können nicht alle Orte betreten, an denen wir zuvor Proben entnommen haben. Dort sind überall Minen und Soldaten. Das ist natürlich etwas schwierig, aber Gott sei Dank können wir wieder etwas arbeiten, dort, wo entmint wurde. Wir nehmen Proben, wo wir können und wissen, wo das nicht geht.
Doch nur neue Messdaten zeigen, welche Auswirkungen Brände oder russische Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Umwelt und Bevölkerung haben. Sicher aber fühlen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Labor nie, sagt Chemikerin Olha Krivetska.
Wir schlafen ehrlich gesagt wie auf einem Pulverfass. Eine Rakete könnte jederzeit einschlagen. Das Kraftwerk hält stand, aber es gibt keine Garantie. Ich befürchte, dass sich alles wiederholt.
Die Frauen kommen trotz ihrer Angst jeden Tag zur Arbeit. Dabei wird ihr Team immer kleiner, berichten sie. Denn seit Beginn der russischen Vollinvasion blieben nicht nur internationale Forscherteams weg, ukrainische Kolleginnen und Kollegen seien in den Ruhestand gegangen, vor dem Krieg ins Ausland geflohen oder hätten sich bei der Armee gemeldet. Das bestätigt auch Leonid Bochtan, Leiter der Abteilung für Spektrometrie und Radiochemie.
Früher war es so, dass es im Labor Leute gab, die 60, 50, 40, 30 und 20 Jahre alt waren. Und das Wissen wurde weitergegeben. Aber jetzt, dadurch, dass Krieg ist, bekommen wir nicht genug Leute. Aber wir brauchen Fachkräfte, vor allem junge. Das wäre am besten, nicht solche, die 60 plus sind.
Es blieben vor allem Alte und Frauen, berichten die Forschenden im Labor. Sie sichern weiter wichtige Strahlungsdaten, Daten, die auch für internationale Forschung von Bedeutung sind, sagt Eco-Center-Chef Serhii Kireev.
Stellen Sie sich vor, irgendwann würde ein Land sagen, lasst uns ein Kernkraftwerk in die Luft jagen und sehen, was passiert. Und hier ist es schon passiert. Dies muss untersucht werden, um festzustellen, was wichtig ist.
Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl vor 40 Jahren ist so in der 30 Kilometer Sperrzone um den havarierten Reaktor ein einzigartiges Forschungsgebiet entstanden. Doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen. Der russische Angriffskrieg dürfe nicht dazu führen, dass die Datenerhebung unterbrochen werde. Wichtige Jahre würden so in der Langzeitforschung fehlen. Für die allermeisten Menschen ist die Sperrzone von Tschernobyl ein gefährlicher Arbeitsplatz. Für Valentina Kuchatschuk aber ist sie Heimat. Die 87-Jährige kehrte kurz nach der Reaktorkatastrophe hierher zurück. Sie bittet uns hinein in ihr baufälliges Haus.
Als wir evakuiert wurden, habe ich natürlich viel geweint. Besonders als wir am Teich vorbeikamen. Alle dachten wohl, ich wäre wahrscheinlich verrückt. Aber ich wollte in der Nähe meines Flusses sein und angeln gehen. Ich wollte einfach nach Tschernobyl. Deshalb sind mein Mann und ich gleich in den ersten Tagen nach dem Unfall wieder hergekommen.
Volodymyr Verbitsky kennt die Menschen, die noch heute in der Sperrzone leben. Mehrere Jahre arbeitete er hier als Guide für Touristen. Davor war er jahrelang Ingenieur im Kernkraftwerk. Verbitsky kann die Menschen verstehen, die ausgerechnet hier leben wollen. Für sie sei die Zeit in Tschernobyl in dem Moment stehen geblieben, als Reaktorblock 4 explodierte.
Rund 30 ältere Menschen sind zurückgekehrt, leben noch hier. Die Behörden reagieren in den meisten Fällen mit Verständnis, denn die Umstände haben sich für die Menschen so entwickelt, dass sie sich nicht daran gewöhnen können, in der Stadt zu leben. Sie fühlen sich dort unwohl.
Es ist ein einsames Leben in der Sperrzone. Auch für Valentina Kuchatschuk. Die Rentnerin stellt Wurst, Käse und etwas Brot auf den Tisch. Heute lebt sie gemeinsam mit einigen Katzen in dem kleinen Häuschen.
Diese Stadt war wie ein Märchen. Wer auch immer hergekommen ist, hat geheiratet und ist hier geblieben. Unsere Natur ist sehr schön. Wir hatten hier so viele verschiedene Unternehmen. Das Interessanteste war unsere Flussflotte. Schiffe und Boote jede Sekunde.
Valentina ist in der Region geboren, wuchs sie auf, noch bevor das Kernkraftwerk Tschernobyl gebaut wurde. In dem Gebiet, das heute weltweit als Sperrzone bekannt ist, hat sie viel erlebt. Den Zweiten Weltkrieg, die Reaktorkatastrophe, den Zusammenbruch der Sowjetunion. Den Beginn des russischen Großangriffs auf die gesamte Ukraine, russische Besatzung und ukrainische Befreiung.
1941 war ich 2,5 Jahre alt. Als die Bomben flogen, bedeckte meine Mutter meine Ohren mit einem Kissen und ich weinte. Und jetzt ein Krieg im 21. Jahrhundert? Wer gegen wen? Wie kann das bloß sein? Jetzt sind die Russen gekommen und lassen mich auch an meinem Lebensabend nicht mehr in Ruhe und glücklich leben.
Heute könne sie oft nicht schlafen, erzählt Valentina, weil russische Drohnen und Raketen über ihr Zuhause fliegen und immer wieder Explosionen zu hören sind. Sie zieht eine Flasche Schnaps aus dem Kühlschrank und will mit uns anstoßen. Worauf wir trinken sollen, fragen wir.
Vor allem auf den Frieden, auf der ganzen Welt. Dass die Menschen glücklich sind, sich begegnen und respektieren. Kurz gesagt, dass alles gut wird, nach Gottes Willen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Menschen sollten sich niemals gegenseitig umbringen. Es sollte weniger Hass geben. Aber jetzt ist er leider überall. Eifersucht, Hass. Prost.
Tschernobyl steht heute, 40 Jahre nach der ungeheuren atomaren Katastrophe, für Durchhalten im Ausnahmezustand. Und für eine nukleare Bedrohung, die mitten im Krieg wieder an Schärfe zunimmt.